Was du am meisten brauchst. Vor fast 20 Jahren habe ich meiner Frau Melissa einen Heiratsantrag gemacht. Ich bin 7 Stunden gefahren, um sie zu überraschen, und zum Glück hat sie ja gesagt. Ich lächelte, als ich auf dem Rückweg war, bis die Lichter in meinem Auto zu flackern begannen. Schließlich fiel dann der ganze Strom aus. Und dann blieb mein Auto mitten im Nirgendwo stehen. Das war noch vor den Tagen von Uber und Google Maps. Aber ich konnte meinen Vater anrufen, der einen örtlichen Mechaniker fand, der zu mir kam. Er brachte mein Auto in seine Werkstatt. Nachdem er alles überprüft hatte, sagte er, ich glaube, es ist die Lichtmaschine. Ich dachte nicht, dass das Problem war. Ich dachte, ich bräuchte eine neue Batterie, aber ich sagte nichts. Also baute er eine neue Lichtmaschine ein und versuchte, das Auto zu starten, aber nichts passierte. Ich wusste, dass es nicht die Lichtmaschine war, sagte ich in Gedanken. Es muss die Batterie sein. Aber er war nicht überzeugt. Vielleicht ist es doch die Lichtmaschine, sagte er. Ich dachte nicht, dass das Problem war. Aber ich schwieg. Er fuhr zu einem Ersatzteilladen und kaufte eine neue Lichtmaschine. Er kam zurück, baute die neue Lichtmaschine ein und siehe da, das Auto sprang an. Ich war froh, dass ich still geblieben war, denn er hatte recht. Ich dachte, ich bräuchte eine neue Batterie, aber was ich wirklich brauchte, war eine neue Lichtmaschine. Ist dir das schon einmal passiert? Du dachtest, du brauchst das eine, aber in Wirklichkeit brauchtest du etwas anderes, das noch wichtiger war? Heute Morgen möchte ich mit euch eine bekannte Geschichte aus den Evangelien betrachten. Es ist eine Geschichte, die den meisten von uns wahrscheinlich sehr vertraut ist. Aber in dieser Geschichte gibt es eine Spannung zwischen dem, was wir denken, dass wir brauchen, und dem, was wir tatsächlich brauchen. Eine Spannung zwischen dem, was wir für am wichtigsten halten, und dem, was Gott für am wichtigsten hält. Wenn du also eine Bibel hast, schlag bitte mit mir Markus 2, 1 bis 2 auf. 1. Und als er nach einigen Tagen nach Kapernaum zurückkehrte, wurde bekannt, dass er zu Hause war. 2. Und viele versammelten sich, so dass kein Platz mehr war, nicht einmal an der Tür, und er verkündete ihnen das Wort. An diesem Punkt im Markus-Evangelium hatte Jesus im Gebiet von Galiläa gepredigt und gedient, und es scheint, dass er Kapernaum zu seinem Stützpunkt gemacht hatte. Sogar im ersten Vers steht, dass Jesus zu Hause war. Wir denken nicht oft daran, dass Jesus zu Hause war, oder? Normalerweise denken wir daran, wie er in einer Krippe geboren wurde oder dass er immer unterwegs war. Aber hier ist er im ersten Vers zu Hause in Kapernaum, und ziemlich bald weiß es jeder. Es heißt, dass sich dort viele versammelten und der Raum voll war. Es war so voll, dass kein Platz mehr für weitere Menschen war, nicht einmal an der Tür. Und was tat Jesus? Was fesselte die Aufmerksamkeit aller? Waren es Laser oder Drohnen? Waren es Rauch und Lichter? Waren es bequeme Sitzgelegenheiten? Nein, es war nichts dergleichen. Ich liebe es, hier im neuen Gottesdienstraum zu sein. Es ist besonders schön, einen Raum zu haben, in dem wir uns an einem verkaufsoffenen Sonntag treffen können. Und ich denke gerne darüber nach, wie wir den Raum noch verbessern könnten. Aber in Wirklichkeit ist das Wichtigste die Verkündigung und Lehre von Gottes Wort. Und wir sehen in Vers 2, wie hungrig die Menschen danach waren, und das ist heute genauso wahr. Gottes Wort ist eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. Also waren alle da. Das Haus war voll. Niemand sonst passte noch hinein, nicht einmal an der Tür. Aber das konnte die Menschen, die entschlossen waren, Jesus an diesem Tag zu begegnen, nicht aufhalten. 3. Und sie kamen und brachten einen Gelähmten zu ihm, der von 4 Männern getragen wurde. 4. Und weil sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Nachdem sie eine Öffnung gemacht hatten, ließen sie das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Ein Mann also, der gelähmt ist, versucht in das Haus zu gelangen, um Jesus zu sehen. Er kann nicht gehen, aber seine 4 Freunde sind da, um ihn zu tragen. Aber es gibt ein Problem. Das Haus ist voll. Nun, manche Leute hätten vielleicht einfach aufgegeben. Manche hätten vielleicht gesagt, warten wir einfach, bis Jesus später herauskommt. Aber diese 4 Freunde waren entschlossen. das volle Haus würde sie nicht aufhalten. Sie waren fest entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Also wurden sie kreativ. Damals war ein typisches Haus in Palästina ein Raum mit zwei Stockwerken. Über dem zweiten Stockwerk befand sich das Dach, und um auf das Dach zu gelangen, musste man die Außentreppe des Hauses erklimmen. Also stiegen diese Männer die Treppe hinauf, gingen auf das Dach und schnitten ein Loch hinein, damit sie ihren Freund hinunterlassen konnten. Typischerweise wurden diese Dächer mit Lehm sowie mit Ästen und Zweigen zusammengehalten, so dass man sich vorstellen kann, wie der Schmutz auf die Menschen im Haus herabfiel, als diese vier Männer das Loch gruben. Aber das war diesen Männern egal. Sie wollten ihren Freund zu Jesus bringen. Es machte ihnen nichts aus, sich die Hände schmutzig zu machen. Das führt mich zu meiner ersten Beobachtung aus dem Text. Erstens, es ist nicht immer einfach, jemanden zu Jesus zu bringen. In dieser Geschichte gab es mehrere Hindernisse. Zuerst war ihr Freund gelähmt. Soweit ich weiß, gab es damals keine Rollstühle. Zweitens war das Haus voll. Es gab keine freien Plätze mehr und man konnte nicht hineinkommen. Das dritte Hindernis war das Dach. Sie mussten sich die Hände schmutzig machen, um das Dach zu öffnen. Es gab viele Momente, in denen sie hätten aufgeben können. Es gab viele Momente, in denen sie hätten aufhören können. Es war nicht leicht, aber wie wir später in der Geschichte sehen werden, hat es sich gelohnt. Für diese vier Männer war es dringend, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Die Hindernisse hielten sie nicht auf. Die Menschenmenge hielt sie nicht auf. Das Dach hielt sie nicht auf. Sie waren bereit, alles zu tun, was nötig war, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie überwanden die Hindernisse. Sie machten sich die Hände schmutzig. Was trieb diese vier Männer an? Was bewegte sie dazu, ihren Freund zu Jesus zu bringen? 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es heißt, dass Jesus ihren Glauben sah. Es ist der Glaube der vier Freunde und wahrscheinlich auch der Glaube des gelähmten Mannes. Jesus sieht ihren Glauben in Aktion. Sie glaubten, dass Jesus ihren Freund heilen konnte, also brachten sie ihn zu Jesus. Sie überwanden die Hindernisse. Sie machten sich die Hände schmutzig. Und Jesus bemerkte es. Wir sehen hier die Verbindung zwischen Glauben und Liebe. Unser Glaube manifestiert sich in Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu anderen. Liebe ist die Frucht des Geistes. Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Aber die größte von diesen ist die Liebe. Diese vier Männer liebten ihren Freund so sehr und glaubten so sehr, dass Jesus ihn heilen konnte, dass sie alles taten, was nötig war, um ihren Freund zu Christus zu bringen. Ganz einfache Anwendung. Bringst du deine Freunde zu Jesus? Gott hat dir Beziehungen geschenkt. Gott hat dir Einfluss gegeben. Wie nutzt du die Gelegenheiten, die Gott dir gegeben hat? Manchmal machen wir das komplizierter, als es ist, und machen uns Sorgen darüber, was sie sagen könnten. Oder wir erwarten einfach, dass sie Nein sagen. Aber in dieser Geschichte ist es ganz einfach. Wir müssen unsere Freunde holen, sie zu Jesus bringen und darauf vertrauen, dass er den Rest tut. Was ist der nächste Schritt für dich und deine Freunde? Vielleicht ist es, diesen Freund in die Gemeinde einzuladen. Vielleicht ist es, diesem Freund dein Zeugnis zu erzählen. Vielleicht ist es, einen Freund zu fragen, ob er mit dir ein Evangelium lesen würde. Die möglichen nächsten Schritte sind endlos. Die Frage ist, wirst du im Glauben einen Schritt machen und diesen nächsten Schritt gehen? Es wird wahrscheinlich Hindernisse geben, die gibt es immer, genau wie in dieser Geschichte. Jemanden zu Jesus zu bringen, ist nicht immer einfach. Aber deine Aufgabe ist es nur, sie zu Jesus zu bringen und ihn den Rest tun zu lassen. Lass mich noch einmal Vers 5 vorlesen. 5. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht also ihren Glauben. Jesus schaut auf ihren Freund, der gelähmt ist, und sagt: Sohn, deine Beine sind geheilt. Das hat er gesagt, oder? Er hat seine Beine gesund gemacht, richtig? Das war doch die größte Not des Mannes, oder? Er war gelähmt. aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Er sagte nicht, Sohn, deine Beine sind geheilt. Stattdessen sagte Jesus, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Moment mal, Sünden, was ist mit seinen Beinen? Sünden, das Hauptproblem waren doch seine Beine, oder? Warum spricht Jesus über seine Sünden? Sind funktionierende Beine nicht das größte Bedürfnis des Mannes? Warum spricht Jesus davon, ihm seine Sünden zu vergeben? Das größte Problem des Mannes ist doch körperlich, nicht geistlich, oder? Der Grund, warum Jesus an diesem Tag zuerst auf seine geistlichen Bedürfnisse einging, ist, dass, ob du es erkennst oder nicht, die Vergebung unserer Sünden das ist, was wir alle am dringendsten brauchen. Das mag dich überraschen, und es hat wahrscheinlich auch die vier Freunde überrascht, die an diesem Tag dort waren. Aber Jesus sprach in diesem Moment auf das größte Bedürfnis des Gelähmten an, die Vergebung seiner Sünden. Ein Autor sagte, Vergebung ist das größte Wunder, das Jesus je vollbracht hat. Sie begegnet dem größten Bedürfnis, sie kostet den höchsten Preis und sie bringt den größten Segen und die nachhaltigsten Ergebnisse. Die Bibel sagt, dass der Lohn oder die Bezahlung für unsere Sünde der Tod ist. Aber die gute Nachricht, das Evangelium ist, dass die Gabe Gottes das ewige Leben ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Jesu Tod, Begräbnis und Auferstehung und durch den Glauben an ihn kannst du gerettet werden. Nicht wegen irgendetwas, das du getan hast, sondern aus Gnade Gottes durch den Glauben an Jesus. Diese Freunde kamen an jenem Tag zu Jesus, um zu sehen, dass ihr Freund geheilt wird. Was sie nicht erwartet haben, da bin ich mir sicher, war eine geistliche Heilung mitzuerleben. Dieser Mann und seine Freunde kamen an diesem Tag nicht zu Jesus, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Sie waren dort, damit seine Beine geheilt werden. Aber Jesus wusste, dass dieser Mann ein tiefer liegendes Bedürfnis hatte. Ein Bedürfnis, das man auf einem Röntgenbild nicht sehen kann. Das führt mich zu meiner zweiten Beobachtung aus dem Text. 2. Gott weiß, was du am meisten brauchst. Du denkst vielleicht, dass du weißt, was du am dringendsten brauchst. Aber Gott weiß wirklich, was du am dringendsten brauchst. Und manchmal ist es vielleicht nicht das, was du erwartest. Manchmal denken wir, unser größtes Bedürfnis sei ein besserer Job oder überhaupt ein Job. Oder eine Beziehung zu finden. Oder die körperliche Heilung zu bekommen, die du brauchst. Oder das Geld zu bekommen, das du brauchst. Vielleicht glaubst du, dass diese Dinge das sind, was du am meisten brauchst, aber Gott weiß, was du am meisten brauchst. Ein anderer Autor sagte, oft denken wir, dass wir wissen, was unser größtes Bedürfnis ist, aber in Wirklichkeit konzentrieren wir uns nur auf unsere Umstände. Tatsächlich ist das Problem, dem du heute gegenüberstehst, nicht dein Ehepartner, deine Kinder oder deine Eltern. Es ist nicht dein Job, dein Chef oder deine Arbeitskollegen. Es ist nicht dein Mangel an Ressourcen, der Mangel an Zeit oder ein unzureichendes Einkommen. Genauso wie bei diesem jungen Mann ist dein größtes Bedürfnis der Messias selbst. Jesus sah alles klar, viel klarer als wir. Gott sieht immer das große Ganze. Für uns ist es schwer, das große Ganze zu sehen, wenn wir unsere Rechnungen nicht bezahlen können, wenn wir einsam sind oder Schmerzen haben. Und es kann sich so anfühlen, als würde Gott unsere Gebete nicht beantworten und als würde er nicht auf unsere Bedürfnisse eingehen. Denn alles, was wir sehen können, sind unsere Umstände. Und wenn sich unsere Umstände nicht verändern, dann fragen wir uns, was tut Gott dann? Warum vergibt er diesem Mann die Sünden, wenn er doch seine Beine heilen könnte? Genau deshalb haben sie ihn doch zu Jesus gebracht. Aber Gott tat etwas Tieferes im Leben dieses Mannes und im Leben derer, die an diesem Tag zusahen. Und wenn du das Gefühl hast, dass er dein größtes Bedürfnis nicht erfüllt, ist das ein Moment, um darauf zu vertrauen, dass der Herr ein tieferes Bedürfnis sieht, das er in dir heilen möchte. Ein Bedürfnis, das du vielleicht im Moment nicht sehen kannst, oder vielleicht wirst du es für eine Weile nicht sehen. Vielleicht denkst du, wie der Gelähmte, dass dein größtes Problem ein körperliches ist, aber tatsächlich möchte Gott dich geistlich heilen. Er möchte, dass du der Person vergibst, die dir Unrecht getan hat. Oder vielleicht möchte er, dass du diese Person um Vergebung bittest. Er möchte, dass du dieses zerstörerische Verhalten in deinem Leben loslässt, sei es Lust, Drogenmissbrauch oder Klatsch. Er möchte, dass du mit deinen Lasten, Ängsten und Unsicherheiten zu ihm kommst. Er möchte, dass du mit dem zufrieden bist, was er dir gerade jetzt in dieser Zeit gegeben hat. Manchmal ist es leichter, mit gebrochenen Beinen, einer Infektion oder einer Erkältung zu Gott zu kommen, als mit unseren Plänen, Hoffnungen und Träumen zu ihm zu gehen. Diese Dinge Gott zu übergeben und zu sagen, ich vertraue dir, Gott, du weißt jetzt besser als ich, was ich brauche. Sei nicht so sehr auf das Körperliche fokussiert, dass du die geistlichen Lektionen verpasst, die Gott dir beibringen will. Denn Gott weiß besser als wir, was unser größtes Bedürfnis ist. Also vergibt Jesus dem Mann seine Sünden. Aber wir sehen in Vers 6, dass es einige unzufriedene Menschen im Haus gibt. 6. Nun saßen dort einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen. 7. Warum redet dieser Mensch so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und sprach zu ihnen, warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Im Haus waren Schriftgelehrte. Wer waren die Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten waren kluge Männer in Israel, deren Hauptaufgabe es war, das Gesetz, also das Alte Testament, zu studieren. Eine ihrer Aufgaben war es, die Schriften zu bewahren und darauf zu achten, dass sie richtig abgeschrieben wurden. Aber genau wie die Pharisäer sehen wir im Neuen Testament, dass selbst wenn sie Experten des Gesetzes und sogar Lehrer des Gesetzes waren, das Gesetz nicht in ihren Herzen war, sondern nur in ihren Köpfen. Sie waren nicht gnädig, und Jesus würde sie später Heuchler nennen. Aber hier sind sie nun, im Haus, und sie sind da, um Jesus zu überprüfen. Wir wissen, dass das Haus voll war, aber wir wissen auch aus Vers 6, dass die Schriftgelehrten einen Platz zum Sitzen hatten. Vielleicht saßen sie ganz vorne, an Ehrenplätzen. Und obwohl wir vielleicht Vers 5 lesen und sagen, Jesus, was ist mit seinen Beinen? Hatten die Schriftgelehrten andere Fragen in ihren Herzen. Es steht nicht, dass sie diese Dinge laut ausgesprochen haben, aber sie dachten über diese Fragen nach. Und ihre Gedanken waren, wie kann dieser Mensch so etwas sagen? Er lästert Gott. Nur Gott kann Sünden vergeben. Ihr zweiter Gedanke war ziemlich ernst. Damals war die Strafe für Gotteslästerung der Tod. Und in ihren Augen hatte Jesus gerade Gotteslästerung begangen, indem er behauptete, Sünden vergeben zu können, was nur Gott tun kann. Ihr dritter Gedanke war tatsächlich korrekt. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber was sie nicht erkennen konnten, war, dass Jesus Gott im Fleisch war. Also lästerte Jesus nicht, denn Jesus war und ist Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das sehen wir hier in Vers 8. Wieder haben diese Schriftgelehrten noch nichts gesagt, aber sie hatten Gedanken. Und Jesus, der sich als Gott offenbart, liest ihre Gedanken und spricht sie darauf an. Er sagt, warum denkt ihr solche Dinge? Warum verpasst ihr, was hier eigentlich geschieht? Jesus vollbrachte an diesem Tag erstaunliche Dinge, aber es gab zwei verschiedene Reaktionen. Die Herzen der vier Männer, die den Gelähmten trugen, waren voller Glauben. Aber die Herzen der Schriftgelehrten waren kritisch. Ihre Herzen waren voller Unglauben. Ihre Herzen waren voller Zweifel. Deshalb möchte ich dich heute Morgen fragen, bist du jemand, der das Werk Gottes im Leben anderer Menschen feiert? Oder neigst du eher dazu, andere zu kritisieren? Damals im Seminar musste ich einige Predigtkurse belegen. Im Grunde war es eine Art Workshop-Umgebung. Uns wurden bestimmte Bibelstellen zum Predigen gegeben, und dann sollten wir eine Predigt vorbereiten und sie im Klassenraum halten. Danach gab es einen Moment, in dem die Studenten und der Professor einem Rückmeldung gaben. Die Idee war gut, und für mich war das Feedback hilfreich. Aber es gab eine unbeabsichtigte Folge, die mir widerfahren ist. Nach dem Kurs hörte ich, wann immer ich eine Kirche besuchte, die Predigt kritisch an. Ich dachte, Oh, der Einstieg war ganz okay, aber die Predigtpunkte waren ein bisschen schwach. Und dann konnte ich nicht anders, als auch die Musik kritisch zu betrachten. Das erste Lied hat mir gefallen, aber den Text des letzten Liedes mochte ich nicht besonders. Ich begann, jeden Aspekt des Gottesdienstes kritisch zu beurteilen. Nun ist Rückmeldung an sich nichts Schlechtes. Konstruktive Kritik kann hilfreich sein. Das Problem war ich selbst. Ich war so sehr damit beschäftigt, alles mit meinem Verstand zu bewerten, dass mein Herz nicht mehr beteiligt war. Ich bekam nicht mehr mit, was Gott tat. Der Wendepunkt für mich kam, als ich wieder in meiner Heimatgemeinde war, in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Ich war an einem Sonntag dort, und natürlich machte ich mir in Gedanken eine Liste mit Dingen, die ich für verbesserungsbedürftig hielt oder die repariert werden mussten. Ich bat um ein Gespräch mit meinem Pastor, und er traf sich freundlicherweise mit mir. Und als wir uns trafen, war ich gerade dabei, meine lange Liste von Bewertungen vorzubringen, als ich spürte, wie der Heilige Geist zu mir sagte: »Klimt, tu das nicht.« Und so tat ich es nicht. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich kein Kritiker mehr sein wollte. Ich wollte jemand sein, der das feiert, was Gott tut. Und so betete ich: »Herr, immer wenn ich eine Kirche besuche, hilf mir, die guten Dinge zu sehen, die du wirkst. Lass mich kein Kritiker sein, sondern jemand, der feiert, was du tust.« Darf ich dich heute Morgen fragen, bist du wie die vier Männer, bereit, große Dinge für Gott zu versuchen und zu wagen? Oder bist du wie die Schriftgelehrten, bereit, andere zu kritisieren? Gott sieht, was in deinem Herzen ist. Wenn er in dein Herz blickt, oh, möge er Glauben und Liebe sehen. Und oh, dass er nicht in dein Herz blickt und sagen muss, wie damals zu den Schriftgelehrten: »Warum stellst du mir immer Fragen?« Jesus machte weiter. 9. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh? Jesus fragt sie, was leichter zu sagen ist, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Die Antwort ist offensichtlich. Es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil es für die Schriftgelehrten keine Möglichkeit gibt, das zu überprüfen. Es ist ein geistlicher Akt. Das Schwierigere zu sagen ist, steh auf und geh, weil die Leute das leicht überprüfen können. Es ist ein körperlicher Akt. Wenn der Gelähmte nicht aufgestanden und gegangen wäre, dann wäre bewiesen, dass Jesus ein Betrüger ist. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Auch wenn es leichter ist zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, kann tatsächlich nur Gott Sünden vergeben. Es ist zwar leichter zu sagen, aber es ist in Wahrheit etwas, das nur Gott tun kann. Und natürlich kann Jesus es tun, weil er Gott im Fleisch ist. Er hat also die Schriftgelehrten im Grunde in die Falle geführt. Wie sollen sie auf diese Frage antworten? Was können sie tun? Noch bevor sie eine Gelegenheit zur Antwort haben, wird Jesus die Frage selbst lösen. 10-12. 10. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten. 11. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. 12. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Jesus sagt nun das Schwierigere, steh auf und geh. Aber Jesus sagt, der Grund, warum er dies sagt, ist, damit die Menschen wissen, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Jesus muss nichts beweisen, aber er zeigt den Schriftgelehrten und der Volksmenge seine göttliche Macht. Wieder macht Jesus hier eine Aussage. Er hätte den Gelähmten ganz einfach in dem Moment heilen können, als seine Freunde ihn zu Jesus brachten. Aber Jesus wollte, dass diese Menschen wissen, dass er die Macht und Autorität hat, Sünden zu vergeben. Er ist Gott im Fleisch. Er bringt nicht nur körperliche Heilung, sondern auch geistliche Heilung. Deshalb verwendet Jesus den Titel, den er benutzt, der Menschensohn. Das ist ein Hinweis auf eine Prophezeiung aus dem alttestamentlichen Buch Daniel über den Messias. Und wenn Jesus sich selbst den Menschensohn nennt, sagt er, siehe, ich bin hier. Und dann sehen wir Jesu Macht in Vers 12. Er sagt zu dem Gelähmten, er solle aufstehen, sein Bett nehmen und nach Hause gehen. Und der Mann steht sofort auf, nimmt sein Bett und geht nach Hause, und die Menge war erstaunt, sie hatten so etwas noch nie gesehen. Mein letzter Punkt aus dem Text, drittens, Gott kümmert sich auch um deine Umstände. Mein zweiter Punkt vorhin war, Gott weiß, was du am meisten brauchst, und ich habe gesagt, dass wir oft nur unsere Umstände sehen und nicht das größere Bild, das Gott sieht, und das stimmt, aber wir sehen hier auch, dass Gott sich auch um unsere Umstände kümmert. Jesus kümmerte sich um das größte Bedürfnis dieses Mannes, sein geistliches Bedürfnis, die Vergebung seiner Sünden. Aber wir sehen hier auch, dass Jesus sich auch um sein anderes Bedürfnis gekümmert hat. Mit anderen Worten, Jesus kümmerte sich nicht nur um die geistlichen Bedürfnisse dieses Mannes, sondern auch um seine körperlichen Bedürfnisse. Jesus kümmert sich um dein ganzes Wesen, Leib und Seele. Wir wissen das, weil Jesus die gute Nachricht vom Reich Gottes verkündete. Aber er wurde auch von Mitleid bewegt, als die Menschenmengen nichts zu essen hatten. Jesus gab uns die Bergpredigt, aber er heilte auch die Kranken. Ja, Gott sieht das große Ganze. Er hat einen Plan für dein Leben, aber er kümmert sich auch um das, was du in diesem Moment durchmachst. Die Unsicherheit bei der Arbeit, deine bevorstehenden Prüfungen, das Problem in deiner Familie oder was immer du heute erlebst. Ich sage es einmal so, deine Probleme sind für Gott nicht zu groß und unsere Probleme sind für Gott nicht zu klein. Das, was du heute durchmachst, mag unmöglich erscheinen, es mag zu schwer erscheinen, aber Gott kann dich hindurchführen, Gott kann es lösen. Nichts ist zu groß für ihn und nichts ist zu klein für ihn. Wirf deine Sorgen auf ihn. Markus 2 ist ein buchstäbliches Bild vom Zuhause Jesu. Alle sind willkommen. Und wenn du nicht durch die Tür kommst, dann kannst du durchs Dach gehen. Er lädt jeden ein. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann komm mit offenem Herzen und offenem Verstand. Denn du denkst vielleicht, dass du weißt, was du brauchst. Aber Gott weiß, was du am meisten brauchst. Er lädt dich in sein Haus ein. Und er sendet uns auch mit seiner Kraft hinaus, um andere Menschen zu ihm zu tragen und zu unterstützen. Da draußen ist eine verlorene und sterbende Welt. Sie brauchen das Evangelium. Sie brauchen die Vergebung der Sünden. Lass uns gehen und sie finden. Lass uns sie zu Jesus bringen. Es wird Hindernisse geben. Vielleicht musst du dir die Hände schmutzig machen. Es wird nicht immer einfach sein, aber der Herr ist auf deiner Seite. Wenn ich frage, wo ist der Herr? Kannst du antworten, an meiner Seite. Wo ist der Herr? An meiner Seite. Wo ist der Herr? An meiner Seite. Wo ist der Herr? An meiner Seite. Dann hast du nichts zu fürchten. Wie der berühmte Missionar Hudson Taylor einmal sagte, erwarte Großes von Gott, wage Großes für Gott. So können wir, wenn Gott erscheint, zurücktreten und staunen. Wir können ihm die Ehre geben, und mit der Menge an jenem Tag sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ende der Predigt.